Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, dass du dich entschieden hast. Heute Morgen gehe ich in den Gottesdienst. Es ist mir echt eine Freude, dass ich predigen darf heute Morgen. Wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Marc. Ich machte ein Praktikum in dieser Gemeinde. Und es ist richtig toll, dass ich heute ein paar Gedanken mit uns teilen darf aus dem Wort Gottes. Die heutige Predigt wird etwas anders sein, als wir es vielleicht gewohnt sind. Also ich möchte heute Morgen nicht über ein bestimmtes Thema sprechen, nicht über eine Textpassage, über eine Stelle aus der Bibel, sondern, und die Idee kam von Pastor Marc, ich möchte uns heute mal die Hauptaussage oder die Aussage eines gesamten Buches vorstellen. Eines gesamten Buches. Natürlich nicht jedes Detail aus dem Buch. Dafür werden wir die Zeit nicht haben, sie wird nicht reichen. Aber die Hauptaussagen, die das Buch meiner Meinung nach geben möchte und zu uns sprechen möchte. Es ist selbstverständlich ein Buch der Bibel. Und dieses Buch befindet sich im Ersten, also im Alten Testament und ist das Lieblingsbuch meiner Oma. Da so viel kann ich euch sagen. Unsere Oma hat eine Zeit lang bei uns zu Hause gelebt und ich habe mir gedacht, komm, ich lese der Oma einfach mal was vor aus der Bibel. Sie sieht nicht mehr so gut und so. Und als ich das ausgesprochen habe, Oma, soll ich dir was vorlesen? Dachte ich, ja, aber etwas ganz Bestimmtes. Ich will, dass du dieses Buch liest. Das ist mein Lieblingsbuch. Und ich bin mir sehr sicher, sie kennt die Geschichte in- und auswendig. Sie hat sie bestimmt oft in ihrem Leben gelesen, selber und gehört und auch Predigten darüber gehört und so weiter. Und dennoch sagt sie, bitte, bitte, lies mir dieses Buch vor. Weil sie die Geschichte so liebt, so mag, was die Aussage dessen ist. Ich löse es auf, es geht um das Buch Ruth aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, wann du das Buch das letzte Mal gelesen hast, vielleicht für dich persönlich, aber ich finde, dass es eine wunderbare Geschichte ist. Ich finde, dass es ein wunderbares Buch ist. In einem Kommentar zu dem Buch lasse ich folgende Aussage. Literarisch ist das Werk ein Meisterstück, eine Perle der hebräischen Literatur. Wow, cool, dass jemand so eine Aussage trifft über etwas, das in der Bibel ist, über etwas, das im Wort Gottes ist. Und Goethe soll gesagt haben, das lieblichste kleine Ganze, das uns episch und idyllisch überliefert ist. Was auch immer das im Detail so bedeuten soll, ja. Aber er findet das Buch wohl toll, ja. Er findet das Buch toll und das fand ich auch schön. Es ist ein Buch, das unter Kennern viel Wertschätzung erfährt. Und ich finde es wunderbar, ich finde es Hammer, dass es Teil der Bibel ist. Dass es Teil, damit auch Teil des Wort Gottes ist. Und Gott dieses Buch gebrauchen möchte, das was da drin steht, was die Aussage des Buches ist, das ist nicht nur nette Literatur, nicht nur irgendwie schön mal durchzulesen und zu analysieren und so, sondern es ist lebendiges Wort Gottes, das zu dir und zu mir sprechen kann. Amen. Weil es Wort Gottes ist. Ich habe mich nach Möglichkeiten gut vorbereitet und ich bin auf einen Begriff gestoßen, wo ich mir erst dachte, Mensch, was ist das denn irgendwie? Ja? In der Vorbereitung wurde das Buch Ruth als Frauenbuch bezeichnet. Ich fand die Aussage erstmal komisch. Das hört sich irgendwie so ein bisschen nach Literatur von Frauen für Frauen an, oder? So ein Frauenbuch. Ich meine, darf ich das überhaupt lesen als Mann? Ich meine, ich lese ja auch keine Frauenmagazine oder ziehe mir Frauenkleidung an. Das ist ein Frauenbuch. Warum soll ich das denn lesen so, ja? Und ich glaube, es ist, glaube ich, sehr offensichtlich, warum es so bezeichnet wird, oder? Weil es um die Geschichte eben einer Frau geht, in deren Leben Gott hineingewirkt hat. Deswegen heißt das Buch, das ist ja selbsterklärend, auch Ruth, weil es um diese Frau Ruth geht. Nach dieser Frau ist das Buch benannt. Es gibt insgesamt nur zwei Bücher in der Bibel, die man demnach als Frauenbücher bezeichnen könnte. Es gibt noch das Buch Esther, darüber hat Pastor Marc in den vergangenen Wochen öfter drüber gesprochen, und eben das Buch Ruth. Und ja, natürlich dürfen wir Männer und wir sollten dringend auch diese Bücher lesen, weil sie zum Wort Gottes gehören, das sagte ich ja gerade. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Das ist das, was wirklich zählt. Nicht, ob das literarisch wertgeschätzt wird oder nicht, was die andere Leute darüber denken, was das für ein Stück Literatur ist, sondern wir sollten es lesen, weil es Wort Gottes ist. Weil Gott es uns hinterlassen, weil er sich gedacht hat, Mensch, dieser Marc, Mick, der braucht das. Der braucht die Aussage dieses Buches, der braucht, was da drin steht für sein Leben. Es kann ihm helfen, es wird ihm weiterhelfen in seinem Leben. Ich glaube das, dass Gott durch diese Geschichte und durch die gesamte Bibel zu uns spricht. Ich habe dafür gebetet, dass er es auch heute Morgen zu uns tut. Nicht, weil ich hier stehe, nicht, weil was auch immer, sondern einfach, weil es Wort Gottes ist. Einfach, weil es Wort Gottes ist. Wenn man nach der Hauptaussage eines Buches fragt, so was will das Buch im Ganzen vielleicht zum Ausdruck bringen, was will es sagen, dann ist eigentlich jedem klar, dass man auch wissen sollte, was genau denn in dem Buch steht, oder? Man sollte wissen, was die Handlung ist, worum es geht. Und wir wollen uns jetzt einen Überblick über die Geschichte des Buches verschaffen. Und ich habe mir überlegt, wie können wir das gut machen? Wie können wir einen Überblick bekommen über diese 4 Kapitel? Okay, es ist kein Riesenbuch, ja, wie Jesaja mit 66 Kapiteln oder so, sondern es hat nur 4 Kapitel. Es einfach vorzulesen wäre etwas lang, ja. Das Buch einfach nachzuerzählen wäre für euch vielleicht nicht ganz so spannend. Deswegen habe ich mich entschieden, ein tolles Video heute Morgen abzuspielen. Ich schätze diese Videos vom Bibelprojekt unwahrscheinlich, weil sie einen wunderbaren Überblick geben über die Bücher und auch Kerninhalte wirklich gut transportieren. Also, bringt eure Sitze in eine bequeme Position, lehnt euch zurück und genießt die nächsten 7 Minuten, während wir einen tollen Überblick über das Buch Ruth bekommen.
Wird Gott in unseren täglichen Momenten der Freude und der Schwierigkeiten ist. Das Buch hat 3 Hauptcharaktere: die Witwe Naomi, die Moabiterin Ruth und den israelitischen Landwirt Boas. Die Geschichte wird in 4 wunderschön gestalteten Kapiteln erzählt. Lass uns eintauchen und sehen, wie sich alles entwickelt. Das erste Kapitel beginnt mit folgendem Vers: Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten. Es erinnert uns also an die ziemlich dunklen und schweren Tage aus dem Buch Richter. Hier treffen wir eine israelitische Familie, die während einer Hungersnot ums Überleben kämpft. Auf der Suche nach Nahrung wandern sie in das Land Moab aus, Israels Erzfeind. Dort stirbt der Vater der Familie. Die Söhne heiraten 2 moabitische Frauen, Ruth und Orpa. Aber dann sterben auch die Söhne und nur Naomi und ihre beiden Schwiegertöchter bleiben zurück. Naomi hat nun keinen Grund mehr, an diesem Ort zu bleiben. Ihren beiden neuen Töchtern sagt sie, dass sie wieder nach Hause zurückzieht. Und Naomi weiß, dass das Leben einer fremden Witwe in Israel ziemlich hart sein wird. Deswegen verpflichtet sie die Frauen, nicht mit ihr zu gehen. Orpa ist damit einverstanden, aber Ruth nicht. Sie zeigt eine außergewöhnliche Loyalität gegenüber Naomi und sagt, wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Also kehren sie zu zweit nach Israel zurück. Das Kapitel endet damit, dass Naomi ihren Namen in Mara ändert, was im Hebräischen bitter bedeutet. Sie beklagt ihr trauriges Schicksal. Kapitel 2 beginnt mit einem Gespräch zwischen Naomi und Ruth, in dem sie überlegen, wo sie etwas zu essen finden können. Zu der Zeit fand gerade die Gerstenernte statt. Und so zieht Ruth los, auf der Suche nach Nahrung, und liest am Ende Körner auf einem Feld auf, das einem Mann namens Boas gehört. Er war ein Verwandter von Naomi, und wir erfahren, dass er ein Mann mit edlem Charakter war. Er bemerkt Ruth und nachdem er mehr über sie erfahren hat, zeigt er sich ihr gegenüber sehr großzügig. Er legt eine besondere Regelung fest, nach der die Einwanderin Ruth auf seinem Feld Körner aufsammeln darf. Indem er das tut, befolgt er ein klares Gesetz aus der Tora, nachdem man gegenüber Einwanderern und Armen besondere Großzügigkeit zeigen soll. Boas ist von Ruths Loyalität gegenüber Naomi so beeindruckt, dass er Gott bittet, sie für ihre Tapferkeit zu belohnen. Ruth kehrt an dem Tag heim und Naomi erfährt, dass sie Boas kennengelernt hat. Sie ist total begeistert und sagt, dass Boas der Löser der Familie ist. Diese Sache mit dem Löser einer Familie ist ein israelitischer Brauch. Wenn ein Mann in der Familie starb, ließ er seine Frau, seine Kinder und sein Land zurück. Es war dann die Aufgabe des Lösers, diese Witwe zu heiraten, das Land zu übernehmen und die Familie zu beschützen. Also beginnt Naomi darauf zu hoffen, dass ihre Familie doch noch eine Zukunft hat. Kapitel 3 beginnt damit, dass Naomi und Ruth einen Plan schmieden, Boas auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ruth wird die Trauerkleidung ablegen und zeigen, dass sie bereit ist für eine neue Heirat. Sie bricht auf, um Boas noch in dieser Nacht zu treffen. Als sie sich ihm nähert, wacht er auf und ist total verwundert. Sie zeigt ihm ehrlich und klar ihre Absicht und fragt ihn, ob er Naomis Familie loskauft und sie heiraten wird. Boas ist wieder erstaunt über Ruths Loyalität gegenüber Naomi und ihrer Familie und ernennt Ruth eine Frau mit edlem Charakter. Das ist der gleiche Begriff, der in Sprüche 31 für die Beschreibung einer Frau benutzt wird. Boas sagt ihr, sie solle bis zum nächsten Tag warten. Es gibt nämlich noch einen Verwandten, der Ruth und Naomi näher steht. Und falls er die beiden nicht nach dem Gesetz vor dem Stadtältesten loskauft, wird Boas das tun. Das Kapitel endet mit Ruths Rückkehr zu Naomi und die beiden staunen über das, was passiert ist. In Kapitel 4 kommt dann alles zusammen. Das andere Familienmitglied ist tatsächlich dazu berechtigt, die Familie noch vor Boas loszukaufen. Aber in letzter Sekunde findet der Verwandte heraus, dass er dann die Moabiterin Ruth heiraten muss. Und so lehnt er am Ende doch ab. Aber Boas kennt den wahren Charakter von Ruth. Er kauft den Familienbesitz von Naomi und heiratet Ruth. Genau wie Ruth am Anfang loyal zu Naomis Familie war, ist Boas jetzt auch loyal zu ihrer Familie. Die Geschichte endet mit einer Umkehrung der ganzen Tragödie aus Kapitel 1. Der Tod von Naomis Ehemann und ihren Söhnen wird umgedreht, als Ruth wieder heiratet und einen Sohn bekommt, was Naomi enorme Freude bereitet. Die Symmetrie zwischen Anfang und Ende der ganzen Geschichte ist wirklich bemerkenswert. Erinnere dich, wie Ruth am Anfang als Folge auf die Tragödie diese großartige Loyalität zeigte. Das passt jetzt sehr gut zu Boas Loyalität, was letztlich zur Wiederherstellung der Familie führt. Und diese Symmetrie hebt auch die Struktur der Kapitel 2 und 3 hervor. Jedes Kapitel beginnt damit, dass Ruth und Naomi einen Plan für die Zukunft schmieden. Darauf folgt das glückliche Treffen zwischen Ruth und Boas und jedes Kapitel endet damit, dass Naomi und Ruth sich über das freuen, was passiert ist. Das ist wunderbar gemacht und dieser Aufbau passt zu einem sehr interessanten Merkmal dieser Geschichte, nämlich wie wenig Gott erwähnt wird. Die Charaktere sprechen zwar ein paar Mal über ihn, aber der Erzähler erwähnt nicht einmal, wie Gott etwas aktiv in der Geschichte tut. Und das ist brillant, denn Gott arbeitet in seiner Souveränität im Hintergrund jeder Szene in dieser Geschichte und verwebt alle Umstände und Entscheidungen dieser Charaktere miteinander. Naomi glaubt, dass ihre Tragödie eine Bestrafung von Gott ist, aber tatsächlich geht es in der ganzen Geschichte um Gottes Mission, sie und ihre Familie wiederherzustellen. Das macht er durch Ruth, durch ihre Tapferkeit und Loyalität, die Naomis Leben Heilung schenkt. Aber nicht ohne Boas, der ein nüchterner Landwirt ist, aber voller Großzügigkeit und Loyalität. Gott benutzt seine Integrität in Verbindung mit Ruths Tapferkeit, um Naomi und ihre Familie zu retten. Diese Geschichte zeigt auf wunderbare Weise das Zusammenspiel aus Gottes Zielen mit dem menschlichen Willen und seinen Entscheidungen. Gott webt den treuen Gehorsam seiner Leute zusammen, um seine erlösenden Absichten in diese Welt zu bringen. Und das führt uns zum eigentlichen Ende der Geschichte. Das Buch Ruth endet mit einem Stammbaum, der zeigt, wie der Sohn von Boas und Ruth, Obed, der Großvater von David war, von dem die Familie des Messias abstammt. Und plötzlich sind diese scheinbar banalen und gewöhnlichen Begebenheiten in dieser Geschichte in Gottes große Erlösungsgeschichte für die Welt verwoben. So lädt uns das Buch Ruth zum Nachdenken darüber ein, wie Gott in den sehr gewöhnlichen, banalen Details unseres Lebens ebenfalls am Werk ist. Und darum geht es im Buch Ruth.
Wie fandet ihr das? Ich finde die wunderbar, diese WR. Ja. Ja, das müssten wir aufnehmen und den Leuten schicken, die sich darum kümmern und das machen. Ich finde diese Videos genial, weil die auf eine einfache, auf eine tolle Art und Weise darstellen, worin es in so einem Buch geht. Ganz ehrlich, wenn ich manchmal was nicht verstehe in der Bibel, ich schaue mir diese Videos an. Ich will einen Überblick bekommen über das, worum es da geht. Zurück zu diesem Buch. Das Video, es endet mit der Aussage, so lädt uns das Buch Ruth zum Nachdenken darüber ein, wie Gott in den sehr gewöhnlichen, banalen Details unseres Lebens ebenfalls am Werk ist. Lasst uns dieser Einladung doch mal folgen und darüber nachdenken und gleich mal ein paar Fragen stellen. Ich möchte jetzt zwei Hauptaussagen, die für mich so hervorstachen, einfach mit euch besprechen. Und die erste habe ich überschrieben mit Gott ist am Werk. Gott ist am Werk. Lasst uns die Frage mal stellen. Ist das wirklich so? Ist Gott wirklich am Werk? Und tut er etwas in meinem Leben, auch wenn ich noch so normal bin? Auch wenn mein Leben unaufregend ist, ich irgendwie ganz gewöhnlich bin und eben nicht außergewöhnlich. Ist es nicht eher so, dass Gott sich die Superstars irgendwie raussucht? Die Leute, die richtig was auf dem Kasten haben, Leute, die was drauf haben, Leute, die besonders intelligent sind, besonders schlau sind, besonders bekannt sind, besonders reich sind, besonders was auch immer sind, Leute, die etwas Besonderes ist. Was ist, wenn ich mich überhaupt nicht besonders fühle? Was ist, wenn ich ganz normal bin? Kann Gott durch mein Leben dennoch etwas tun, was seinem Plan für diese Welt entspricht? Gibt es Voraussetzungen dafür, dass Gott Menschen so gebrauchen kann, so wie er Ruth gebrauchte, Abraham gebrauchte, Mose gebrauchte, David gebrauchte, die ganzen Helden der Bibel? Gibt es irgendeine Voraussetzung? Muss ich irgendwas leisten? Muss ich irgendwas mitbringen vielleicht, dass Gott irgendwas tun kann in meinem Leben? Und dass Gott an meinem Leben und durch mein Leben am Werk ist? Kann das Produkt bzw. Ergebnis meines Lebens, das, wer ich bin, das, was ich tue, kann es dennoch Bedeutung für Gott haben? Das Buch Ruth erzählt uns aus dem Alltagsleben des Volkes. Es geht um Hunger, es geht um Ernte, es geht um Landarbeit, es geht um Sitten und es geht um Bräuche, um Recht und Familienleben, ganz alltägliche Dinge. Auch im Leben von Menschen, die mit Gott leben, gibt es Unglück und Not. Oft ist der Weg, den Gott mit uns geht, nicht glatt. Nicht eben, nicht so eine schön neue asphaltierte Straße, wo man einfach lang fährt und sich denkt, ah, ist das schön, ja. Kennt ihr so ganz neu gemachte Straßen, wo du drauf fährst und denkst, boah, das Auto ist sogar richtig leise, weil die so einen tollen Belag da drauf gemacht haben. Du fährst auf der alten Autobahn und hörst das richtig, und dann kommt so ein neuer Belag, herrlich, ja. So ist unser Leben oft nicht. So ist das Leben oft nicht, selbst wenn man Christ ist, sondern gibt's hier und da Schlaglöcher, Herausforderungen, Dinge, die man umfahren sollte, um weiterzukommen. So ist das Leben oft nicht. Und man kann sich die Frage stellen oder den Eindruck bekommen, Gott, über so eine lange Strecke, wenn ich zurückschaue, ich weiß nicht, warst du da? Gott, bist du jetzt noch mit mir? Gott, wo bist du? Gott, hast du mein Leben noch auf deinem Radar? Bin ich dir wichtig? Bist du immer noch am Werk in meinem Leben oder vielleicht nicht? Gott, bist du noch da? Gott, bist du noch da? Diese Frage hat sich auch Naomi bestimmt oft gestellt. Ich fand das so interessant. In dem Video wurde es ja gesagt, dass es sehr interessant ist und auffällt, dass Gott ja in der Geschichte fast überhaupt nicht erwähnt wird. Wir finden nicht eine Stelle, wo Gott ganz aktiv in die Geschichte von Naomi eingegriffen hätte. In die Geschichte von Ruth und Boas, wo er ein Wunder geschenkt hat oder was auch immer. Sondern an zwei Stellen wird gesagt, dass Gott etwas getan hat. Erstens, er hat Israel gesegnet, sodass sie wieder zu essen hatten. Und zweitens, am Ende der Geschichte wird gesagt, Gott hat Naomi ein Kind geschenkt. Aber beide Aussagen sind so allgemeiner Natur. Ja, das war, ja, wenn ein Kind kommt, natürlich ist man Gott darüber dankbar. Und natürlich ist er irgendwo dafür verantwortlich als Schöpfer dieser Erde und so. Aber das könnte man bei der Geburt jedes Kindes sagen. Und auch, dass Israel zu essen hatte, war so eine allgemeine Kiste, wo einfach alle mitgesegnet wurden. Wo war Gott in der Geschichte von Naomi, als ihr Mann starb? Wo war Gott? In der Situation, als ihre beiden Söhne starben. Gott, das sind doch die Momente, wo man dich gebraucht hätte. Und ich glaube, Naomi hat über ihr Leben nachgedacht und sich gefragt, Gott, wo bist du? Wo bist du zu sehen? Wo bist du am Werk in meinem Leben? Und das bringt sie zum Ausdruck, indem sie sagt, als sie nach Israel kommt, sagt, Leute, nennt mich bitte nicht mehr Ruth. Ruth heißt übersetzt die Liebliche. Oder es gibt noch andere Begriffe, um ihr nahe zu übersetzen. Sondern sie sagt, nennt mich die Bittere. Ich bin bitter geworden. Sorry? Naomi, sorry, genau. Jetzt bringe ich die Namen schon durcheinander. Genau, Naomi. Naomi sagt, ich will nicht mehr Naomi heißen, sondern ich will Mara heißen. Ich will die Bittere heißen. Denn das, was ich erlebt habe in Moab, als ich da war, das war überhaupt nicht gut. Und ich habe Gott nicht gesehen in meinem Leben in dieser Zeit. Ich glaube, sie hat sich die Frage oft gestellt. Gott, bist du noch da? Und dennoch, ich fand diese Aussage so klasse in dem Video. Diese Geschichte von Naomi, Ruth, Boas und so weiter, diese Geschichte zeigt auf wunderbare Weise, wie Gott menschliche Entscheidungen dazu gebraucht, um seine Ziele zu verwirklichen. Was sagt uns das? Unabhängig davon, ob du gerade merkst, dass Gott da ist und so richtig, es geht ab und alles läuft super, unabhängig davon, wie es dir geht, wie deine Umstände sind, weißt du was, Gott kann dennoch dein Leben gebrauchen. Die Entscheidungen, die du triffst, kann er nehmen, um zum Segen machen für dich, für dein Leben und auch über dein Leben hinaus für andere. Es spielt keine Rolle, ob du es gerade fühlst oder nicht fühlst. Gott ist da, Gott ist am Werk und kann deine Entscheidungen nehmen und das gebrauchen, um etwas Gutes, etwas Positives zu tun. So wie er es im Leben von Naomi tat. Dazu kommt ja noch, dass Gott im Leben von Ruth, Boas, Naomi etwas Unglaubliches tat, ohne dass sie es überhaupt wussten. Ist ja eigenartig, oder? Der Sohn von Boas und Ruth, es wurde uns am Ende gesagt, Obed, ist der Großvater des wohl bekanntesten König in der israelitischen Geschichte geworden, nämlich König David. Gibt keinen König, der mehr Wertschätzung erfährt, bis heute noch. Der Einfluss hatte und den Gott gebrauchte. Und die Geschichte von David ist auch atemberaubend. Du kannst sie in der Bibel nachlesen. Aber Ruth wurde zur Urgroßmutter von König David. Und weißt du was? Sie wusste davon gar nichts. Weil die Geschichte von König David, sie fing ja erst an, als Ruth nicht mehr da war. Gott hat in ihrem Leben gewirkt, die Entscheidungen gelenkt und der Segen, der daraus hervorging, den hat sie gar nicht mehr gesehen. Sie wusste nichts von König David und sie wusste auch nichts davon, dass 14 Generationen später irgendwann Jesus aus diesem Stammbaum, aus diesem Geschlecht kommen wird. Das wusste sie nicht. Plötzlich wird diese gewöhnlich scheinende Familiengeschichte, am Anfang haben wir diese Tragödie, wo die Männer sterben und Ruth entscheidet sich, mit Naomi nach Israel zu gehen und es nimmt ein gutes Ende. Diese, ja, vielleicht gewöhnliche Familiengeschichte, etwas, was vielleicht auch andere Familien erlebt haben zu der Zeit, als die Hungersnot war, plötzlich wird diese Geschichte zu einem Teil von Gottes Heils- und Erlösungsgeschichte. Gott sagt, dieses Leid, diese Tragödie, die da am Anfang war, ich kann sie nehmen und ich will sie gebrauchen, um meine Geschichte auf dieser Erde zu schreiben. Unabhängig davon, ob die Leute es überhaupt merken oder nicht, ob sie spüren, dass ich da bin oder nicht. Ich will am Werk sein. Ich werde meine Fäden ziehen und ich will meine Geschichte schreiben, selbst mit diesen gewöhnlichen Leuten. Ich habe eine Frage an dich. Könnte es theoretisch sein, dass Gott auch etwas in deinem Leben tut, in deinem Leben am Werk ist, ohne dass du es überhaupt merkst? Könnte es sein, dass Gott gerade jetzt in der Phase deines Lebens, in der du bist, irgendetwas tut und in deinem Leben am Werk ist, an dir arbeitet und durch dein Leben arbeiten möchte? Könnte es sein, dass das, was du tust, dass das, wer du bist, Einfluss hinterlassen wird, der über dein Leben hinausgeht? Irgendwann, wenn ich und du nicht mehr da sind, dass die Taten, die wir heute tun, die Gedanken, die wir heute denken, wo wir uns Gott zur Verfügung stellen und sagen, Gott, gebrauche mich, dass das irgendwann zum Segen wird für andere. Kann das sein? Ich glaube ja, es kann geschehen. Und weißt du was, die Details dazu werden wir irgendwann erfahren in der Ewigkeit bei Gott. Dann werden wir wissen, was für einen Einfluss hatte mein Leben denn. Ja, irgendwann werden wir es erfahren. Und ich will dir das an einem Beispiel vielleicht so deutlich machen. Ich sag mal, der Segen der Generationen, ja. Ich bin jemand, der davon profitiert. Von dem Segen, der über Generationen weitergegeben wurde. Ich werde dir gleich sagen, was ich meine. Ich glaube, Eltern geben ihren Kindern sehr viel mehr weiter, als ihnen oft bewusst ist. Wenn Eltern großzügig leben, dann wird ihr Kind das mitbekommen. Wenn Eltern liebevoll, verständnisvoll, zärtlich, vergebungsbereit miteinander umgehen, dann wird ihr Kind das mitbekommen. Wenn Eltern Gott zur höchsten Priorität in ihrem Leben machen und ihm dienen wollen, dann wird ihr Kind das mitbekommen. Ich glaube, wir als Kinder und die Kinder heute, die bekommen viel, viel mehr mit, als uns irgendwie bewusst ist. Und versteht mich bitte nicht falsch, ein gutes oder schlechtes Vorbild zu haben, ist keine Garantie dafür, dass das alles genauso klappt, wie man es vorgelebt hat. Das steht außer Frage. Aber dennoch denke ich und glaube, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Kind Dinge für sich annimmt und später ebenfalls umsetzen möchte. Dass es sieht, hey, das oder jenes hat gut geklappt bei meinen Eltern, das will ich genauso tun. Oder dies oder jenes hat nicht so gut geklappt, hey, ich möchte das verändern. Ich möchte da mit Gottes Hilfe einfach anders leben und andere Entscheidungen treffen. Meine Oma und Opa mutterseits sind nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Sie wussten ganz, ganz lange nichts von Gott. Sie haben in Russland gelebt und da war der Glaube, den man da frei leben konnte, eingeschränkt. Das war nicht so wie heute. Dennoch haben sie sich nach ihrer Heirat dafür entschieden, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Keine Ahnung, die waren ein paar 20 Jahre alt. Erst meine Oma und dann mein Opa. Sie hat ihn dann immer mitgeschleppt zu den zur Stunde oder so haben sie es genannt. Ja, die haben sich da immer getroffen in irgendeinem Haus und haben dann immer alles zugezogen, dass sie nicht gesehen werden. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie haben sich entschieden, ihr Leben Jesus zu geben. Und weißt du was? Weil sie diese Entscheidung getroffen haben, haben sie gesagt, dann möchte ich mein Leben auch anders gestalten. Ich möchte meine Kinder ebenfalls in diesem christlichen Glauben erziehen. Sie haben gesagt, sie möchten ihre Kinder im christlichen Glauben unterweisen. Und so hat meine Mutter genau das erlebt, dass sie christlich erzogen wurde, nach christlichen Maßstäben, dass sie ebenfalls mitgekommen ist in die Versammlungen, in die Gottesdienste. Und irgendwann kam in dem Leben von meiner Mutter der Punkt, wo sie gesagt hat, auch ich will mein Leben Jesus geben. Ich will das Steuerrad meines Lebens Jesus geben. Ich will ihm nachfolgen. Und weil meine Mutter das getan hat, hat sie sich umgeschaut nach einem Mann, der ebenfalls diese Entscheidung getroffen hat in seinem Leben. Ihr war es wichtig, dass sie mit einem Partner zusammenlebt, der dieselben Überzeugungen teilt wie sie. Ihr war es wichtig, dass die Person, die ihr am allernächsten steht, das teilt, was ihr das allerwichtigste ist, nämlich der Glaube an Jesus Christus. Und so hat sie meinen Papa geheiratet, der ebenfalls Christ ist. Und mein Papa und meine Mama haben sich ebenfalls entschieden, wenn wir Kinder haben, dann werden wir sie im christlichen Glauben unterweisen, wir wollen sie christlich erziehen. Wir wollen ihnen das Gute weitergeben, was wir erlebt haben. Und so wurde ich erzogen. So wurden meine Geschwister erzogen. Und irgendwann mit 14 Jahren, das weiß ich noch genau, kam ich zu meinem Papa und habe gesagt, Papa, was muss ich tun, um Christ zu werden? Papa hat sich gefreut, hat mich angeschaut, hat gesagt, Marc, geh in dein Zimmer, knie dich hin. Und bete zu Jesus und gib ihm dein Leben, wenn du das willst. So, alles klar. Zack, zack, hingekniet aufs Bett, das weiß ich noch, ja, so wie man das macht. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Und ich weiß, ich wurde jetzt so erzogen. Ja, ich habe nicht die Wahl, ob ich sonntags in Gottesdienst gehe oder nicht. Hatte ich wirklich nicht. Das war meinen Eltern sehr, sehr wichtig. Ja, wo ich mir denke, danke, dass das so war. Das ist so ein Segen. Aber ich habe die Entscheidung getroffen. Habe gesagt, Jesus, mein Leben gebe ich dir. Ich will dieselbe Entscheidung treffen, dieselbe gute Entscheidung, wie meine Eltern, wie meine Großeltern. Und weißt du was? Ich habe auch eine Frau, die ihr Leben Jesus gegeben hat. Und wenn wir Kinder haben werden, wenn Gott uns Kinder schenkt, dann rate mal, wie ich die erziehen werde. Dann rate mal, was mir das Hauptanliegen sein wird, was ich ihnen weitergeben möchte als Vater, als Eltern. Ich werde mein Bestes dafür geben. Ich werde dafür beten, dass sie dieselbe gute Entscheidung treffen, wie ich sie traf. Dass sie ihr Leben irgendwann Jesus geben. Es gibt keine Garantie dafür, dass das so sein wird. Die gibt es nicht. Wir als Eltern hat man auch nur begrenzt Einfluss, aber ich will mein Bestes geben. Und ich glaube, dass dadurch ein Segen über die Generationen hinaus weitergegeben werden kann. Ich weiß, das ist Zukunftsmusik, aber vielleicht wird es Enkelkinder geben und Urenkelkinder und ich werde von denen gar nichts mehr erleben vielleicht. Aber dieser Segen, er kann dennoch weitergegeben werden. Weil Gott in meinem Leben, im Leben meiner Eltern, im Leben meiner Großeltern und darüber hinaus seine Fäden im Hintergrund gezogen hat und gesagt hat, mein Segen soll weitergegeben werden. Dieser Segen soll weitergegeben werden. Wie also sollten wir uns vielleicht bereits jetzt verhalten, damit unser Leben, damit dein Leben und mein Leben zu einem Fundament werden kann, auf dem Gott auch in Zukunft bauen kann und Segen weitergeben kann? Und da ist Ruth uns ein riesengroßes Beispiel. Wir können etwas lernen von Ruth. Ihr Charakter ist gekennzeichnet von außergewöhnlicher Loyalität oder man könnte sagen Treue und Hingabe. Sie war treu und sie war hingegeben. Sie war bereit, mit ihrer Schwiegermutter mitzugehen, ihr Land zu verlassen und als Ausländerin in Israel zu leben und zu wissen, boah, das wird überhaupt nicht leicht, weil wir haben kein Einkommen. Sie wusste nicht, wie ihre Zukunft aussieht, aber sie ist mitgegangen. Sie war treu und sie war hingegeben. Und einen solchen Charakterzug segnet Gott gerne. Warum? Weil Gott selbst ein Gott der Treue und der Hingabe ist. Diese Eigenschaften, die wir im Kleinen, sage ich mal, sehen im Leben von Ruth, diese Eigenschaften, sie kommen von Gott. Diese Eigenschaften, die lebt Gott in Perfektion, dass er treu ist und voller Hingabe für die Sache, die er sich vorgenommen hat. Und das segnet er gerne. Und das dürfen auch wir, glaube ich, lernen. Lernen aus der Geschichte von Ruth, dass wir bereit sind, treu zu leben. Gott, mit den Dingen, die du mir anvertraut hast, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, will ich treu umgehen. Ich möchte mir Gedanken darüber machen und ich will es weise gebrauchen, Gott. Und ich will dir treu sein. Ich will dir nachfolgen. Ich will dein Wort lesen. Ich will mit dir sprechen. Ich will zu dir beten. Ich will Teil sein deiner Gemeinde und dir dienen. In allem, was ich tue, will ich dir treu sein. Und wenn ich es tue, dann will ich es nicht nebenbei tun, als ein Hobby oder so, sondern Gott, ach, bitte schenk mir diese Hingabe, die Ruth hatte. Mit dem ganzen Leben, mit dem ganzen Herzen, mit allem, was sie war und was sie ist, hat sie es getan. Wow, was für eine Frau und was für ein Vorbild. Pass auf, das ist das, was ich dir sagen möchte jetzt, mit diesem ersten Punkt. Gott ist am Werk. Auch wenn dein Leben noch so gewöhnlich scheint, Gott kann es dennoch für seine Zwecke gebrauchen und kann etwas Großartiges daraus machen. Glaubst du das? Auch wenn dein Leben noch so gewöhnlich scheint. In deinem Leben steckt ein unwahrscheinlich großes Potenzial. Das hast du nicht aus dir heraus, nicht weil du so ein toller Hecht bist, sondern einzig und allein deswegen, weil Gott es in dein Leben hineingelegt hat, in das Leben eines jeden einzelnen Menschen. Und Gott kann es entfalten und er kann es gebrauchen. Weißt du, im Leben von Ruth, in ihrer Geschichte, gab es einen Turning Point, ja? Einen Moment, als ihre Geschichte vom Schlechten sich zum Guten gewandt hat. Dieser Moment war, als Boas sich entschied, Ruth zu heiraten. Als er gesagt hat, ich will Löser sein. Ich will, ja, die Schwagerehe, so kann man es auch nennen, ich will die Schwagerehe eingehen und ich möchte, dass die Familie von Elimelech, dass sie nicht ausstirbt. Er hat sich entschieden, Löser zu sein. Und ich dachte mir, genauso wie Ruth einen Löser brauchte, dass aus ihrer schrecklichen Situation etwas Gutes dennoch hervorkam, hey, genauso brauchen wir doch in unserem Leben einen Erlöser, oder? Jemanden, der mir das zuspricht, wer ich wirklich bin. Der mir seine Liebe zeigt, der mir seine Liebe offenbart, der mir die Wahrheit zeigt. Und das ist Jesus Christus. So wie Ruth einen Löser brauchte, das ihr ganzes Leben und die ganze familiäre Situation verändert hat, genauso brauchen wir, genauso brauchst du einen Erlöser. Und dieser Erlöser heißt Jesus Christus, der dir neues Leben geben kann, der dir neu zeigen kann, wer du bist und wie er dich sieht und wie er dich liebt. Das kann zu einem Turning Point auch in deinem Leben werden. Wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast, dann glaube mir, auch wenn du es nicht sehen kannst, Gott ist am Werk und er kann in und über dein Leben hinaus Segen freisetzen. Amen. Auch wenn du es nicht siehst. Mach das nicht zum Maßstab, was du wahrnehmen kannst und was du siehst in deinem Leben. Gott ist so viel größer als das, was wir gerade sehen können, was wir spüren, was wir erleben. Gott ist im Hintergrund am Werk. Wenn du sein Kind bist, wie könnte er dich übergehen? Wie könnte er sagen, ach, ist mir doch egal? Er kann es nicht. Dafür liebt er dich zu sehr. Sondern er zieht seine Strippen, der webt irgendwie deine Entscheidungen in seine Geschichte mit ein. Gott ist am Werk. Die zweite Sache, über die ich sprechen möchte heute Morgen, ist, es kommt auf dein Herz an. Es kommt auf dein Herz an. Über Ruth haben wir erfahren, dass sie aus Moab stammte. Sie war Moabiterin. Ursprünglich gehörte sie also nicht zum auserwählten Volk Gottes. Zudem war es Gott sogar sehr wichtig, dass das Volk Israel sich nicht mit anderen Völkern vermischte. Die Mischehen waren verboten. Die Israeliten sollten unter sich bleiben, dass sie sich nicht vermischen mit anderen Völkern und andere Rituale, andere Götter, andere Gewohnheiten und so weiter in das Volk reinkommen. Gott hat das getan, um sein Volk zu bewahren. Gott wollte nicht Spaßverderber sein, sagen, nee, bleibt man nur unter euch, außen, die haben eine Menge Spaß, aber dürft ihr nicht. Nein, Gott hat das getan, weil das war eine präventive Maßnahme so. Er wollte sein Volk bewahren, dass diese negativen, schlechten Einflüsse von den Völkern drumherum nicht nach Israel gelangen. Hat gesagt, bitte bleibt unter euch, ja, bitte bleibt unter euch. Gott wollte das eigentlich nicht. Dennoch folgte Ruth Naomi nach Israel, lebte da als Ausländerin. Sie war Moabiterin. Und wenn Gott doch grundsätzlich dagegen war, dass sich sein Volk mit anderen Völkern vermischte, im Fall von Ruth hatte sie ja Machlon geheiratet, einen Israeliten, warum war Gott dann dennoch bereit, ein Stück seiner Erlösungsgeschichte mit dieser Frau zu schreiben und nicht eben mit einer Israelitin? Gott, dieses Schicksal, was Ruth erlebt hatte in ihrem Leben, das war bestimmt kein Einzelfall. Ich meine, es gab eine Hungersnot im Land und viele sind bestimmt daran gestorben. Gott, gäbe es keine anderen Familien, wo du dasselbe tun kannst, aber einfach mit einer israelitischen Familie? Warum muss es denn Ruth sein, eine Moabitin? Ist eine gute Frage, oder? Im Neuen Testament wird diese Frage sogar noch deutlicher. Wenn wir uns den Stammbaum Jesu anschauen, der Evangelist Matthäus, der hat den Stammbaum ebenfalls aufgeschrieben. Matthäus erschrieb das Geschlechtsregister Jesu ausführlich auf. Du kannst es in Matthäus 1, 1 bis 17 nachlesen. In diesem Geschlechtsregister werden von Abraham bis zu Jesus insgesamt 42 Generationen aufgezählt. Und es lässt sich etwas Erstaunliches entdecken in diesem Stammbaum. Da sind Frauen drin. Das ist etwas Erstaunliches. Weil solche Geschlechtsregister, solche Genealogien, sie wurden erstens in der Regel nur geschrieben für bedeutende Leute. Jemand, der König war, jemand, der adelig war, jemand, der Macht hatte, Geld hatte, der konnte sich das leisten und denen war es wichtig, dass ihr Geschlecht weitergeführt wird. Ach, ich bin hier so ein toller Typ, guck mal, bis 20 Generationen zurück kann ich dir sagen, wer mein Vater war. So. Das war so für die Angesehenen, für die Angesagten, für die reichen, mächtigen Leute gewesen. Und dann war die Sache auch noch die, dass wenn so ein Stammbaum geschrieben wurde, dann wurde der Familienname ausschließlich über die Männer weitergegeben. Die Frauen spielten in dieser Sache überhaupt keine Rolle, sondern da war Männername nach Männername nach Männername. Über die Männer wurde das weitergegeben. Deswegen war es damals so unglaublich wichtig, männlichen Nachwuchs zu bekommen. Jemanden, über den man den Namen weitergeben konnte. Weil wenn man ja 10 Kinder hat und alle 10 sind Mädels, wie soll man den Namen dann weitergeben? Ja? Es ging nur so. Und Matthäus, er macht aber genau das. Genau das, was damals, das ging nicht. Das war ein No-Go, das hat man nicht gemacht. Matthäus schreibt den Stammbaum von Jesus auf und er nimmt 4 Frauen darin auf. Und es geht weiter. Diese 4 Frauen, dass die da drin stehen, das ist schon mal so eine Sache, man denkt, boah, komisch. Warum? Also eigenartig. Warum sind diese 4 Frauen da drinnen? Dort steht Tamar, sie war Kanaanäerin. Dort ist die Hure Rahab aus Jericho aufgewähnt, eben unsere Ruth, über die wir heute so sprechen und nachdenken. Sie war Moabiterin. Und dann die Frau des Uria, mit der König David übrigens später dann Ehebruch beging. Sie hieß Bathseba. Diese 4 Frauen stehen da drinnen. Bei Tamar, Rahab und Ruth ist man sich ganz sicher, dass diese 3 Frauen Ausländerinnen waren. Und wir erinnern uns, eigentlich ging das nicht. Eigentlich sollte sich das Volk nicht vermischen mit den Ausländern. Und bei Bathseba ist es sehr wahrscheinlich. Das heißt, diese 4 Frauen, sie passten eigentlich nicht in dieses Schema. Sie passten eigentlich da nicht rein und dennoch stehen sie im Geschlechtsregister von Jesus. Alle Ausländerinnen, und dazu ging Rahab noch einem ethisch-moralisch verwerflichen Gewerbe nach. Sie war Hure, sie war eine Prostituierte. Und Matthäus, ey, also echt, das Detail hättest du doch wenigstens sparen können. Ich meine, es geht um Jesus, ey. Wirklich soll man Jesus in Verbindung mit solchen Frauen, mit solchen Stories, ja, mit all dem, was dazugehört? Warum macht Matthäus das? 2 Dinge. Zum einen wird deutlich, dass vor Gott nicht in erster Linie das Äußere, sondern die innere Haltung, das Herz zählt. Auf diese Weise wird schon innerhalb des Alten Bundes die spätere heilsgeschichtliche Öffnung für die Heidenvölker angedeutet. Durch solche Details, wie wir sie bekommen, eben in der Geschichte von Ruth. Gott sagte schließlich zu Abraham, in dir soll ausschließlich das israelitische Volk gesegnet sein. Hat Gott das gesagt? Hat Gott gesagt, Abraham, in dir soll ausschließlich dein wunderbares, tolles Volk gesegnet sein? Nein, er hat es nicht gesagt. Er sagt zu ihm, Abraham, in dir, in den Nachkommen, die kommen werden, soll gesegnet sein alle Völker. Gott deutet das an diesem Moment schon an und sagt, weißt du was, das, was Israel erleben wird, durch Israel sollen gesegnet sein alle Völker. Und genau dieser Punkt, er wird nochmal deutlich, eben in der Geschichte von Ruth, wo Gott das erlaubt und die Geschichte einer Frau, die eigentlich gar nicht dazugehörte zu diesem Volk, gebraucht, um seine Heilsgeschichte zu schreiben. Es ging bei allen Gesetzen, Vorschriften und Regeln, ging es immer wieder darum, und es wurde sehr deutlich, Gott ging es in erster Linie nicht um eine sture Einhaltung, sondern vielmehr um die Herzenshaltung. Ich möchte, dass du das verstehst. Gott geht es nicht so sehr um eine sture Einhaltung, sondern vielmehr geht es ihm um die Herzenshaltung, um die Haltung, die dahinter steht. Ich möchte dich fragen, wie steht es um dein Herz? Was ist deine Haltung? Was sind deine Motive, Beweggründe, Erwartungen, Hoffnungen? Hier stellt sich die Frage nach dem Wie. Wie folge ich Jesus nach? Weil die Haltung wird das hervorbringen, wie du etwas tust. Wie folge ich Jesus nach? Tue ich es mit ganzem Herzen oder vielleicht nur halbherzig? Bin ich mit allem dabei, was ich bin und möchte ein Leben leben, das Gott ehrt und das Gott in meinem Leben sichtbar wird? Tue ich es mit ganzem Herzen oder ist der Glaube vielleicht in meinem Leben zu einem Hobby geworden? Irgendetwas, das so mitläuft, irgendetwas, das ich so lebe und ja, ich bin überzeugt, aber irgendwie läuft das Ganze auf Sparflamme. Die Haltung zeigt, wie wir das umsetzen, wie wir das leben in unserem Leben. Gott geht es in erster Linie nicht um die sture Einhaltung von irgendetwas. Ihm ist das sehr, sehr wichtig, wie es um unser Herz gestellt ist, wie es in uns drinnen aussieht. Zum Zweiten glaube ich, dass Matthäus mit der Erwähnung der Frauen in seinem Stammbaum eine Sache auch sehr deutlich machen wollte. Und zwar folgendes. Jesus hatte keine Angst vor Sünde. Jesus hatte keine Angst vor Sünde. Nicht mal in seinem eigenen Stammbaum. Jesus kam nicht, um Sünde zu verstecken, sondern er kam, um Sünde zu überwinden. Amen. Er wollte das nicht aus seinem Stammbaum irgendwie gestrichen haben und ich bin hier. Ja, also, dass es in seinem Stammbaum so etwas nicht gäbe. Sondern das war okay für Jesus. Er hat sich davor nicht erschrocken und gesagt, oh nein, 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 sowas darf man auf mich gar nicht zurückführen. Jesus als Person erlebte komplett ohne Sünde. Er ist das heilige Lamm Gottes. Niemand kann diesen Standard erreichen, den Jesus gesetzt hat. Jesus war komplett sündlos. Aber Sünde war nichts, wovor er Angst hatte. Sünde war nichts, wovor er gesagt hat, das fasse ich mal lieber nicht an. Und das wird in dem Stammbaum deutlich. Jesus kam nicht, um Sünde zu verstecken, sondern um Sünde zu überwinden. Weißt du, versteckte Sünde ist immer noch Sünde, oder? Aber offenbarte Sünde, die kann Jesus wegnehmen. Versteckte Sünde ist immer noch Sünde, aber offenbarte Sünde, die kann Jesus wegnehmen. Das Lobpreisteam kann schon gerne nach vorne kommen, wenn ihr möchtet. Es kommt auf dein Herz an. Bist du bereit, dein Herz aufzuräumen und deine Sünde Jesus zu geben? Weißt du, vielleicht ist es für dich an der Zeit, ein paar Dinge in deinem Leben neu zu überdenken. Vielleicht ist es an der Zeit, dein Leben für Jesus neu zu öffnen und zu sagen, ja, Jesus, es stimmt, wenn ich ehrlich mit mir selber bin, dann haben sich in meinem Leben Gewohnheiten eingeschlichen, Denkweisen eingeschlichen und ich merke, irgendwie trennt mich das von dir. Jesus, ich weiß, dass dir mein Herz wichtig ist und wie ich meinen Glauben lebe, wie ich dir nachfolge. Aber ich merke auch, dass das nicht alles so glatt läuft. Weißt du, Jesus ist immer bereit zu vergeben. Jesus hat keine Angst vor Sünde. Das schüchtert ihn nicht ein. Du darfst das alles an ihn abgeben. Und weißt du was? Du kannst es jetzt gleich tun, im Gebet. Warum solltest du warten? Warum solltest du nach Hause gehen und in die nächste Woche und vielleicht wieder in diese Muster reinfallen, wo du merkst, boah, das ist nicht gut für mein Leben. In gewisser Weise hemmt mich das, mein Leben mit Gott zu leben. Ja, Gott ist in deinem Leben am Werk. Er will es so sehr und er tut es, ob du es siehst oder nicht. Davon bin ich überzeugt. Wenn du zu Gott gehörst, er arbeitet an deinem Leben. Ja, Gott ist in deinem Leben am Werk. Aber die Wahrheit ist auch, Sünde erschwert ihm diese Arbeit. Dinge, die uns von ihm trennen. Dinge, die dazu führen, dass wir eine schlechte Haltung haben und nicht mehr mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Du solltest diesen Ballast loswerden. Du solltest von der Geschichte von Ruth lernen. Von der Geschichte, die diese Geschichte ausgelöst hat. Die Hauptaussage dieses Buches. Gott ist am Werk in deinem Leben. Und Jesus will dir vergeben. Er will dir die Sünde wegnehmen. Weißt du was, heute Morgen habe ich mir gedacht, Mensch, ich möchte gerne mit uns allen beten. Weil eine Sache ist auch wahr, niemand von uns ist besser als der andere. Wir sitzen alle im selben Boot. Amen. Wir alle sind angewiesen, dass Gott uns vergibt. Der eine ist nicht schlechter als der andere, sondern in den Augen von Jesus sind wir alle gerecht gesprochen, wenn wir Buße getan haben, gesagt haben, Jesus, du sollst mein Gott werden. Und es ist, glaube ich, notwendig und wichtig, immer wieder neu sich auf den Prüfstand zu stellen und sagen, Jesus, gibt es Dinge in meinem Leben, die mich hindern, so zu leben, wie du es möchtest. Ich meine, jedes Auto, das wir haben, muss alle paar Jahre zum TÜV, oder? Da muss gecheckt werden, ist alles noch okay? Ist das noch zugelassen? Kann man das noch zulassen? Sind die Dinge in Ordnung oder ist das vielleicht eine Gefahr für die Fahrer des Autos und vielleicht auch für andere? Das ist ganz normal. Und so muss auch unser Herz manchmal auf den TÜV-Prüfstand von Jesus, dass er in unser Leben schauen kann und uns sagen kann, was vielleicht nicht in Ordnung ist. Darf ich mit dir beten? Ich möchte uns alle einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und weißt du was? Ich werde gleich ein ganz einfaches Gebet sprechen. Und wenn du sagst, Marc, ja, das bin ich. Es gibt Dinge in meinem Leben, die möchte ich loswerden. Da möchte ich, dass Gott mir hilft, daran zu arbeiten. Dann darfst du dieses Gebet, ich werde immer ein wenig Zeit lassen, du darfst es in deinem Herzen gerne nachbeten. Gott, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Danke, dass du in meinem Leben am Werk bist und mich zum Segen für andere gebrauchen möchtest. Im Namen von Jesus bitte ich dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich möchte die Dinge, die mich von dir trennen, nicht mehr tun. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, eine gute Herzenshaltung zu haben. Ich will dich lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit meinem ganzen Verstand. Amen.